Herzlich willkommen zum Textquartett, dem Podcast des NWB Verlags zum internationalen Steuerrecht. Heute Folge Nummer 59. In der Zusammensetzung als Gastgeber Nadja Altenburg. Nadja, wo bist du heute eigentlich?
Heute in Kroatien.
Aus Kroatien. Christoph Ott und meine Wenigkeit Florian Holle. Grüße gehen raus an Eva und Matthias. Unsere Stammhörer werden sich fragen, Christoph Ott als Gastgeber. Ja, so ist das. Gelegentlich müssen sich Dinge verändern und wir begrüßen Christoph als neuen Gastgeber in unserer Runde. Wer Christoph kennenlernen möchte, seine Stimme hören möchte, was er so tut und was er treibt, könnte in Folge 49 reinhören, denn dort war Christoph bereits unserer Gast. Herzlich willkommen, Christoph. Wir freuen uns, dass du sozusagen neu in unserer Mitte bist.
Ja, vielen Dank, lieber Florian. Und so kann man aufsteigen vom Gast zum Gastgeber.
So ist das. Und sozusagen dein Vorbild sitzt ja auch heute mit dabei. Bei Nadja war es ja ähnlich. Auch in einem Podcast müssen sich die Gesichter gelegentlich verändern. No taxation without representation. Mit diesem Schlachtruf wurden in der Vergangenheit auch schon mal Revolutionen ausgelöst. Und wenn man durch Washington DC fährt, sieht man ganz viele Nummernschilder, die genau diesen Slogan tragen. Das Budgetrecht und damit auch die Macht über Steuern ist eines der Herzstücke eines Parlamentes. Und diese sozusagen Grundidee wird im internationalen Steuerrecht gelegentlich in Frage gestellt, denn die zum Beispiel Mindestbesteuerung oder auch der OECD-Musterkommentar, Verrechnungspreislinien oder auch das BEPS-Projekt wurden eben gerade nicht von gewählten Politikern verhandelt, sondern zum größten Teil auf OECD-Ebene und dort von unter anderem Mitgliedern der Exekutive. Hier stellt sich nun die Frage, ob dies denn hinreichend demokratisch legitimiert ist oder ob hier schrittweise still, heimlich und leise die demokratische Legitimation der Besteuerung unterwandert wird. Mit dieser doch recht grundlegenden Frage hat sich unser heutiger Gast auseinandergesetzt in einem Beitrag mit dem Titel Democracy and the Legitimation of Tax in einem Sammelband, der von Caroline Heber, Professorin an der WU Wien, herausgegeben wurde. Ich habe mit Caroline Heber mal vor, ich glaube, über 10 Jahren in Berlin eine Veranstaltung gemacht zu Anzeigepflicht von Steuergestaltungen. Insofern sei sie ganz lieb gegrüßt an dieser Stelle. Wäre, glaube ich, auch ein guter Gast für uns einmal. Darum soll es eigentlich gehen und sein Credo ist, das Perfekte darf nicht zum Feind des Guten werden und das ist eben schon die Übersetzung ins Deutsche. Wir begrüßen ganz lieb und ganz herzlich Professor Dr. Matthias Falter, welchen uns jetzt Nadja vorstellen wird.
Ja, Matthias, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Wir haben uns nämlich in Heidelberg beim Studium der Rechtswissenschaften kennengelernt. Dort hast du von 2002 bis 2007 studiert, bevor du anschließend bei Professor Reimer, unserem gemeinsamen Doktorvater, deine Promotion abgelegt hast und nebenher als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Institut für Finanz- und Steuerrecht tätig warst. Im Anschluss hast du 2011 dein zweites juristisches Staatsexamen abgelegt und dich dann 2016 auch in Heidelberg habilitiert. Und seit 2017 bist du Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht und Steuerrecht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, wo wir uns auch gerne ab und zu mal wieder über den Weg laufen. Daneben bist du geschäftsführender Direktor des Instituts für Unternehmenssteuerrecht und Vorstandsvorsitzender der Düsseldorfer Vereinigung für Steuerrecht. Und was nicht in unserer Vorbereitung steht, aber was ich auch sehr wohl weiß, ist, dass du jedes Jahr den Moot Court betreust mit deinen Studierenden des Steuerrechtsschwerpunkts. Schön, dass du heute hier bist, Matthias.
Ja, vielen Dank in die Runde. Ich freue mich, dass wir heute über das Paper sprechen und freue mich, mit euch allen hier zu diskutieren. Und bin ein bisschen gespannt und aufgeregt.
Dann gehen wir doch direkt in diese Aufregung rein mit einer ganz einfachen Einstiegsfrage, die direkt die dicken Bretter bohrt. Wir haben gesehen, schon deine Dissertation behandelt das internationale Steuerrecht im Spannungsfeld von Effizienz, Gerechtigkeit und Entwicklungshilfe. Heute soll es um dein Paper gehen, das insbesondere die demokratische Legitimität dieser Entscheidungen in der internationalen Steuerpolitik und der Steuergesetzgebung thematisiert. Ist das denn die logische Fortsetzung deines Forschungsweges oder ein neues Kapitel, das du aufgeschlagen hast?
Es ist doch auch eine Fortsetzung des Forschungsweges. Als ich angefangen habe, damals mit der Dissertation, war so ein bisschen die Idee, ob man nicht so ein ganz großes System bilden kann aus irgendwelchen abstrakten Prinzipien, dass ja, das die Welterklärung im Steuerrecht, was nicht funktioniert, was ich auch dann schnell gemerkt habe, weil es eben keine natürliche Besteuerungsgrundlagen gibt, keine natürliche Leistungsfähigkeit. Also es gibt nicht das eine gerechte System, man muss es nur finden, sondern vieles ist auch von, oder das allermeiste von politischen Entscheidungen abhängig. Und der Schwerpunkt liegt darauf, dass diese politischen Entscheidungen halt relativ gleichheitsgerecht sind. Und wenn vieles von politischen Entscheidungen abhängig ist, ist vieles auch vom Gesetzgeber abhängig. Und daher hat der Gesetzgeber ja auch so ein bisschen das Recht, Steuern zu erheben, ist einerseits zum Königsrecht und zum Vorbehaltsrecht des Gesetzgebers, aber ist auch notwendig, weil das Steuerrecht, gibt es ja auch diesen schönen Satz, aus dem Diktum des Gesetzgebers lebt. Und daher habe ich schon in meiner Dissertation dann gemerkt, okay, Globaläquivalenzprinzip, Benefitprinzip und so weiter, das ist alles schon wichtig, um das Ganze einordnen zu können. Aber es kommt auch auf die demokratische Legitimation an, auf das Input, auf den Gesetzgeber, der die Steuern bestimmt. Und daher habe ich schon meine Dissertation das dann entsprechend ergänzt. Und daher war es natürlich etwas auch in meinem Hinterkopf das Problem. Und ich habe mich dann motiviert gefühlt, dieses Paper anzugehen, als ich einerseits den Call for Papers gelesen habe von der Konferenz Democracy and Legitimation to Tax. Die Caroline Heber ist eine ganz tolle Kollegin, da wollte ich natürlich aus dieser Konferenz gehen. Das macht diese Group of Research on European National Taxation, auch eine ganz tolle Gruppe, und das hat mich dann motiviert, meine Überlegungen zu ergänzen und zu aktualisieren. Ein weiterer Punkt war so das Gefühl, dass in der Diskussion häufig so ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen wird. Also ich habe dann viel Literatur oder auch so in Gesprächen dann gehört von Praktikern, die dann sagen, Steuerrecht, das machst du so alles, das BMF letztendlich oder die Ministerien, die diktieren ja das alles dem Gesetzgeber rein, das ist überhaupt nicht demokratisch legitimiert. Oh nein, das ist die OECD, BEPS, das ist ja noch undemokratischer, weil irgendwelche Experten, Technokraten an irgendwelchen Tischen in Paris und sonst wo das Ganze bestimmen. Und das ist im Grundsatz natürlich ein richtiger Reflex, das zu hinterfragen. Aber ich habe mir überlegt, ja, stimmt das wirklich? Wird hier nicht mit zweierlei Maß gemessen, weil in anderen Bereichen des Völkerrechts das auch völlig üblich ist, dass manche Sachen auf internationalen Organisationen, auf internationaler Ebene geregelt werden. Und das kann man natürlich auch kritisch sehen, aber ich wollte mal diese Diskussion verbinden.
Also auf das Thema, dass internationale Organisationen an anderer Stelle auch Blaupause entwickeln, da kommen wir, glaube ich, ein bisschen später zu. Aber ich fand es ganz interessant, du hast gerade begonnen und gesagt, es gibt eigentlich keine natürliche Ausrichtung, wie eine Steuer ausgestaltet sein soll, sondern es ist so quasi wertebasiert. Ne? Man definiert, was besteuert werden soll und was vielleicht die Gegenleistung, also nicht die direkte Gegenleistung, aber eine Art von Gegenleistung ist, da gibt es ja auch verschiedene Ansätze, entscheidet danach und bildet danach die Steuern eigentlich im Endeffekt aus. Vielleicht, also das ist ja, wenn man das sozusagen dann zurückbezieht auf, ist das demokratisch legitimiert und was hat eigentlich die Demokratie damit zu tun und kann der Wähler eigentlich jedes Mal entscheiden, wie das Steuersystem ausgelegt werden kann. Das wäre ja auch keine richtige Angangsweise. Vielleicht kannst du einmal schon mal erläutern, warum sind Steuern schon historisch so eng mit der Demokratie verknüpft und wo ist dieser Konnex, wo das Störgefühl am Ende herrührt?
Ja, historisch denkt man natürlich schon eingangs an die US-amerikanische Revolution, No Taxation Without Representation. Man denkt an die Französische Revolution. Da ist ja auch neben Missständen in Frankreich auch darum ging, wie die Lasten geteilt werden. Und historisch war auch immer die Bewilligung von Steuern auch ein Ansatzpunkt im Konstitutionalismus, bei dem das Parlament gegenüber dem König damals noch sozusagen ein Angriffspunkt hat, sozusagen einen Eingriffspunkt. Also das Bedürfnis oder das zum Schwur, dass man sagte, okay, das Gottesgnadentum des schönen guten Königs reicht nicht mehr, wir brauchen irgendwie Input vom Volk, von Demokratie, kam es zuerst ja, bei der Besteuerung, bei der Abgabenerhebung. Und jetzt ganz grob gesagt sozusagen die Verfassungshistoriker jetzt natürlich nochmal differenzierter sehen. Das ist sicherlich ein Punkt, weil Steuerrecht ist natürlich Massenbelastungsrecht, klar, es trifft alle. Es ist, wie gesagt, halt auch, man kann sich drüber streiten, das ist eigentlich politisch, es geht um Umverteilungsfragen und berührt daher auch den und die Leute sehr. Es gibt auch so natürlich einen Steuerwiderstand, ne? Also man zahlt natürlich gerne, aber halt auch nicht so gerne. Man möchte, da fragt sich auch, muss es so viel sein? Und dadurch hat man auch ein ganz anderes Investment in den demokratischen Prozess. Ne? Was macht der Staat mit dem Geld? Muss es so viel sein und so weiter? Also es gibt auch von dieser Seite Forschung und Ansatzpunkte, soziologischer Art, wirtschaftswissenschaftlicher Art, die sagen, so eine Besteuerung, natürlich Steuerwiderstand ist auch wichtig, um die Leute in den politischen Prozess reinzuziehen.
Das ist ganz spannend, weil es ja eigentlich zwei Fragen abdeckt. Das eine ist, wofür bin ich bereit zu zahlen? Welche Ausgaben? Und ich glaube, darauf liegt unser Fokus gar nicht mehr, sondern wir gucken nur noch drauf, von wem wollen wir das Geld holen?
Ja, das ist aktuell auch Diskussion. Können wir vielleicht mal in den Ausgaben, müssen wir da kürzen oder müssen wir die Einnahmenseite entsprechend verbessern? Aber ja, das ist immer wieder politisch umstritten, wie man sieht.
Aber dieser, wie du ihn ansprichst, Steuerwiderstand äußert sich doch dann eigentlich auch in der Frage, die aufgeworfen wird mit Blick auf die Legitimation. Denn es ist ja so, dass diese Kritik oft im Zusammenhang vorgetragen wird mit, und im Übrigen, was dort entsteht, lehne ich inhaltlich auch ab und es ist auch gar nicht legitimiert. Ich sag mal, das ist ja eigentlich so ein doppelter Zungenschlag, den man da gelegentlich hört. Jetzt gehst du bei und ich würde mal sagen, ignore the noise and concentrate on what you can control, so ungefähr, ja. Das ist alles ganz interessant, was ihr vortragt, aber lasst es uns doch mal irgendwie untersuchen. Und sagst, wenn ich das richtig verstehe, wenn wir gemeinsam erkennen, dass wir hier eine politische Aufgabe haben, dann müssen wir versuchen, sie zu lösen. Und es gibt eben Dinge, die wir nicht rein national lösen können. Und vor diesem Hintergrund brauchen wir eben einen anderen Mechanismus, weil wenn wir ihn national nicht lösen können, dann müssen wir ihn eben auf einer anderen Ebene lösen. Und deswegen kann der Vergleichsmaßstab schlicht und einfach ja nicht derselbe sein, weil es ist eben an der Stelle nicht 1:1 vergleichbar. Diesen ersten Teil, den ich angesprochen habe, glaube ich, unterscheidest du nochmal in Input-Legitimität und Output-Legitimität. Kannst du nochmal erläutern, was sich dahinter verbirgt?
Ja, das ist auch wieder eine Frage, wie du richtig sagst, ob wir die nationalen Maßstäbe auf die globale Ebene übertragen können, ob wir das staatsrechtliche Denken auf das Völkerrecht, wie hat man es übertragen können. Und als ich damals in Heidelberg auch ein bisschen am Max-Planck-Institut mich ein bisschen mit den völkerrechtlichen Kollegen dort ausgetauscht habe und da mal ein bisschen Zaunkast sein durfte, war ich überrascht, wie schnell und häufig es dann nicht nur über Input-Legitimität oder Demokratie ging, sondern auch über Output-Legitimität. Man hat irgendwelche teils etwas fragwürdigen völkerrechtlichen Gremien, Expertenbodies und so weiter, die da irgendwas machen. Und dann wurde schnell auch gesagt, ja, was ist eigentlich eine gewisse Output-Legitimität, weil es hier globale Aufgaben gibt, um das zu lösen. Ob jetzt Friedenssicherung, der Sicherheitsrat ist vielleicht auch nicht das demokratischste Organ, irgendwelche Expertenkommissionen, die Sicherheit von Arzneimitteln im Welthandelsrecht beurteilen und so weiter. Jedenfalls, da gibt es verschiedene Punkte, wo man sagen könnte, da ist die Input-Legitimation eher sehr mittelbar. Aber es gibt gewisse globale Aufgaben, die der Staat nicht alleine lösen kann. Und dann muss man damit überlegen, wie man umgeht. Da ist es vielleicht wichtig, die Perspektive so ein bisschen zu verschieben. Nicht nur so vom Staat her zu denken und der Staat ist unser perfektes sozusagen, unser Platin-Standard und alles, was dann international ist, ist schlecht und ein Eingriff und zerstört Legitimation, sondern zu überlegen, dass der Staat, der ein Nationalstaat, an sich halt auch recht beschränkt in seinem Wirkungskreis ist. Da hatte ich auch mal einen Vortrag von Udo Di Fabio gehört damals. Der hat mir auch so ein bisschen bei mir zu denken gegeben, weil ich kam auch erst von der Gegend her so, ja, alles bisher erstmal ein bisschen Misstrauen gegenüber dem, was da kommt, Völkerrecht, Europarecht, nicht so richtig demokratisch legitimiert. Aber er hat dann gesagt, ja, der Vortrag, eigentlich simpel, aber für mich hat es ein bisschen geholfen, die Perspektive zu verschieben. Man sagt immer so, der Staat verliert Souveränität, die Gestaltungsmacht und so weiter, wenn wir was ins Völkerrecht geben oder ins Europarecht. Aber tatsächlich erhöht sich die Gestaltungsmacht auch sehr. Deutschland kann für sich die perfekten Gesetze machen, aber viele Dinge können wir halt in Deutschland nicht alleine regeln. Wir sind darauf angewiesen, dass alles in gewissem Maße regeln. Was Friedenssicherung angeht, was Klimaschutz angeht und so weiter, ist es immer wichtig, es auf Gegenseitigkeit zu haben, die anderen mitzunehmen. Und das ist auch der Fall, was das Steuerrecht angeht. Wir können das perfekte Steuergesetz sozusagen machen, haben. Klammer auf, was wir nicht haben, aber wäre auch gar kein so schlechtes. Und aber Fragen der Doppelbesteuerung sind wir darauf angewiesen, dass die anderen Staaten mitspielen letztendlich. Kann man sich darüber streiten, auch unilateral kann man vieles machen, aber bilateral abgestimmt kann man es besser machen. Informationsaustausch, Mindestbesteuerung, da ist man erst recht darauf angewiesen, dass die anderen mitspielen. Und daher haben wir globale Aufgaben, bei denen man auf die Kooperation der anderen angewiesen ist. Und in diesen globalen Aufgaben mag die Input-Legitimation etwas mittelbarer sein. Wir können auch darüber diskutieren, wie viel mittelbarer sie wirklich ist. Aber on top schaffen wir es dann, irgendwelche globalen Aufgaben zu lösen, die Handlungsfähigkeit Deutschlands mit anderen zusammen zu erweitern. Und daher sollte diese Output-Legitimation kann dann herangezogen werden, um das Bild zu vervollständigen.
Das ist natürlich grundsympathisch und auch pragmatisch, dass ein Platz am Tisch besser ist als kein Platz am Tisch. Aber wann bricht denn diese Legitimationskette? Also wann kann ich nicht mehr sagen, ich erreiche mehr, als ich allein erreichen würde? Natürlich, es gibt keinen globalen Souverän. Wir sind da 196 Souveräne. Aber wann ist praktisch dieses der Zweck, also die Output-Legitimität, heiligt sozusagen die Mittel, dass ich dann ein bisschen mittelbarer bin in der Input-Legitimität und ich schicke letztlich die Beamten hin, die, und so ehrlich muss man sein, in dieser Spezialmaterie wahrscheinlich auch die einzigen sind, die das überblicken können und auch die nicht einzeln, sondern nur oder die nur für sich einzeln in ihrem Silo sozusagen.
Und wenn ich deine Frage ergänzen darf, Christoph, müssen wir vielleicht auch bei dem Ziel unterscheiden, auf welche Zielsetzung es geht. Geht es um die Auflösung von Doppelbesteuerung oder geht es um die Erhebung anderer Steuern oder die Ausgestaltung der Steuererhebung?
Der Output-Zweck heiligt nicht allein die Mittel, das ist klar. Ist auch immer schön, Output-Legitimation. Ich war auch damals ja auch zuerst etwas überrascht, weil wer hat eine tolle Output-Legitimation? Der gute König, der alles irgendwie treu macht und alle Untertanen zufrieden sind. Das reicht uns natürlich nicht. Ist eher eine Ergänzung sozusagen, wenn wir halt eine nur recht mittelbare Input-Legitimation haben. Aber ganz ohne Input-Legitimation geht es natürlich nicht. Und das habe ich auch in meinem Paper etwas näher untersucht und habe mich gefragt, natürlich, sie ist etwas mittelbarer, aber ist sie so viel mittelbarer? Es ist wirklich qualitativ so viel anders im internationalen Bereich als im nationalen Bereich. Ich weiß nicht, Christoph, wie siehst du denn deine Input-Legitimation aus? Wie fühlst du dich an den politischen Prozess, an die Abgeordneten rückgekoppelt, wenn du irgendwo am Tisch sitzt und Abkommen verhandelst, bei der OECD mitarbeitest?
Also, um da vielleicht praktisch zu werden, ich würde das persönlich graduell abstufen. Ich würde praktisch sagen, das Parlament, der Finanzausschuss konkret, der gibt sozusagen die groben Linien vor. Wir haben jetzt, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen die neue Verhandlungsgrundlage Deutschlands präsentiert, auch im Finanzausschuss eingeschickt. Da ist praktisch der Rahmen abgesteckt als Verhandlungsgrundlage, wie wir Doppelbesteuerungsabkommen verhandeln würden. Jetzt kommt natürlich nicht das konkrete Abkommen so raus, weil ich meine, es ist A, eine Verhandlungsgrundlage und B, sitzt da halt auch noch jemand anders an der anderen Seite des Tisches. Und innerhalb dieses, ich sage jetzt mal nicht formalen Mandates, aber der Information und dass das dann abgedeckt ist, agieren wir sozusagen als nach deiner Diktion demokratisch legitimiert über die Kette, die natürlich immer lose wird, je weiter sie getragen ist, Bundestag, Bundeskanzler, Minister und dann letztlich ich.
Ja, vielleicht, Christoph, das ist genau der Punkt, den ich mir in der Vorbereitung nämlich gefragt habe. Ne? Wenn du so ein DBA verhandelst, natürlich passiert das auch auf Verwaltungsebene, aber du hast die Verhandlungsgrundlage und die ist ganz klar abgesteckt und am Ende geht es darum, übe ich einen Besteuerungsanspruch, den ich schon habe, aus? Und wenn wir das jetzt zum Beispiel als Gegenprojekt Mindeststeuer vergleichen, dann kann man natürlich sagen, gut, Verhandlungsgrundlage ist, erhebt eine Steuer von 15% effektiv. Aber wie das ausgestaltet wird, wie sich das einbettet, welche Komplexität damit einherkommt und ob das eigentlich gerechtfertigt ist und ob es dem eigentlich bedarf, also wenn ich mir jetzt mal die Amerikaner anschaue, Und wenn ich deinen Beitrag lese, Matthias, wo drin steht, haben eigentlich kleine Staaten, die nicht mitmachen wollen, eigentlich ein Gegenspracherecht. Bei der Mindeststeuer würde ich sagen, naja, Indien, China und Amerika sind jetzt keine kleinen Staaten. Die machen gerade nicht mit. Und gerade die Amerikaner haben ja ein sehr effektives System, weltweit zu besteuern, egal wie der Nexus ist, aufgrund der Nationalität. Wir haben ja auch ein unglaublich weitgreifendes Steuersystem und sagen, nee, brauchen wir niemand anderen zu. Wir machen genau das, was wir wollen. Und warum? Weil wir glauben, dass wir so attraktiv sind mit dem, was wir sonst zu bieten haben, dass immer auch genügend Leute bei uns sein werden. Ist das nicht auch was, was man irgendwie berücksichtigen muss? Also muss man nicht sagen, okay, wir können sozusagen einen Rahmen setzen, wo Leute verhandeln können. Und das nehmen wir dann in Kauf, dass da im Detail Abweichungen sind, ne? Oder ich sag mal, also OECD-Musterabkommen und dann basieren wir darauf unsere Verhandlungsgrundlage oder wir machen die TP-Guidelines und die machen wir entweder zum Annex zu unserem BMF-Schreiben oder wenden die an punktuell ab und nehmen das sozusagen als Blaupause und Inspiration für etwas, was wir dann aber doch sehr national und ohne Festfahren mit anderen Staaten, die uns dann sozusagen auch die Flexibilität wieder nehmen, flexibel oder neu auf Dinge reagieren zu können. Oder sagen wir, es kommt so ein ganz starres System, was wir eins zu eins übertragen in einer Komplexität, dass selbst die Kollegen, die in Paris mit am Tisch sitzen, vielleicht das Ausmaß nicht in jedem Detail überblicken.
Ja, ich sehe die Mindeststeuer, müssen wir darüber sprechen. Mache ich auch gleich. Vielleicht noch einmal kurz festzuhalten, was Christoph gesagt hat. Genau, so sehe ich das auch. Wir haben diese Legitimationskette. Wir haben den, und dann noch natürlich noch Querverbindung, Kommunikationsforen, Abstimmungsforen, der Finanzausschuss. Ich war jetzt nur bei einer Referendarstation im BMF, da habe ich nur eingeschränkte Einblicke, aber ich hatte da schon den Eindruck und auch ein Gespräch mit den Kollegen und den Verhandlern, die beim BMF gewonnen, dass es doch Querbezüge Parlament, Ministerien gibt, dass im Finanzausschuss es Fachpolitiker gibt, die sich mit der Materie etwas befassen. Klar ist, so ein Abgeordneter, selbst wenn er Steuerfachpolitiker ist, hat jetzt nicht die Materie, sich mit Einzelfragen des nationalen Steuerrechts in der Tiefe zu befassen. Aber es gibt Leute, die so ein Sensorium dafür haben, Orientierung dafür haben und dann dem BMF auch so ein bisschen auf die Finger schauen. Es gibt dann Anfragen, Kontrollrechte, es gibt sonstige bilaterale Gespräche. Es gibt die Verhandlungsgrundlage in der Tat, die auch so ein bisschen diskutiert werden kann, die auch hier dann das Ganze festhält. Vorher gab es inoffizielle Verhandlungsgrundlagen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, die auch schon besprochen wurden mit den Fachpolitikern. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass die Verhandler und die Beamten im BMF immer auch dieses Sensorium hatten, dieses Gefühl der Rückbindung an das sozusagen an das Parlament. Klar, es ist natürlich alles Expertenrecht auch, also muss natürlich auch immer aufpassen, dass man sich, wie man diese Legitimationskette lebt. Ne? Also wenn man jetzt sagt, man hat natürlich das Gefühl in sich als Experte, was ist vielleicht die rechtspolitisch beste Lösung, dann nochmal zu Hause zu werben, in Anführungszeichen, sich rückzuversichern, dass das auch politisch getragen wird, das ist sicherlich wichtig, aber grundsätzlich gibt es diese Verschränkungen. Was mir dabei auch wichtig ist, was auch in Diskussion ein bisschen vielleicht unterkomplex teilweise ist, dass die Gewaltenteilung sehr strikt verstanden wird. Ne? Also hier die Legislative, hier die Exekutive und da ist eine Mauer dazwischen, Anführungszeichen. Und die böse Exekutive nimmt was irgendwie weg und das Parlament hat es nicht mehr. Tatsächlich haben wir eine Gewaltenverschränkung. Ne? Die Regierungsmehrheit verknüpft das Parlament und die Regierung und auch das sorgt ja dafür, dass es eine einheitliche oder zumindest vereinheitlichte Willensbildung gibt. Und sorgt dafür auch für demokratische Legitimation des Regierungshandels. Müssen wir abstufen, je nachdem, was es geht, um DBAs, um Mindeststeuer. In der Tat, DBAs ist auch mein Gefühl, ist die zusätzliche demokratische Legitimationsbedarf nicht so groß. Es geht bei DBAs darum, Doppelbesteuerung zu vermeiden. Gut, auch Doppelnichtbesteuerung, vielleicht Einmalbesteuerung herzustellen. Im Detail kann man sich vieles drum streiten. Aber es geht darum, nicht jetzt eine große Mehrbelastung zu schaffen, sondern dafür zu sorgen, dass die Leute gleichheitsgemäß einmal belastet werden. Und dann kann man schon sagen, wie Nadja richtig sagte, das ist vielleicht was anderes, als wenn man jetzt was Neues macht. Mindeststeuer ist natürlich ein, wie sagt man da?
Steuern erhebt, ne? Also neue Steuern erhebt, das ist ja der...
Neue Steuern
erhebt. Weil das ja genau in diese Frage reingeht. Wer erhebt eigentlich die Steuer und wer denkt sich aus, welche Steuern erhoben werden sollten oder was eine gute Besteuerung ist?
Genau, also DBA-Abstimmung, Informationsaustausch, Verwaltungskooperation, Datenschutz ist natürlich auch nicht irrelevant, aber kann man vielleicht auch sagen, ist vielleicht, dass man das, was man lokal sozusagen eigentlich offenlegen muss, auch international geteilt wird, ist vielleicht der Legitimationsbedarf nicht ganz so groß. Mindeststeuer, neue Steuer, kann man natürlich sagen, ist größer. Und ich will die Mindeststeuer hier auch, um Gottes Willen, nicht verteidigen. Die ist sehr, sehr komplex geworden. Und die Idee finde ich grundsätzlich gut, dass man so eine Mindeststeuer hat. Einfach, um so ein bisschen Druck aus der Steuergestaltung rauszunehmen. Wenn man irgendwie so einen Boden hat, so einen Floor, dann ist vielleicht der Druck daraus, dass man mit durch Gestaltung jetzt nur noch weniger Steuern oder einstellige Prozentraten dann erreicht, wie es damals bei teilweise skandalisiert wurde, ist dann draußen. Und das hilft dann, entlastet dann natürlich das Bedürfnis nach Missbrauchsvermeidungsnormen, so eine Art Präventionsvorschrift. Und was ich bei der Mindeststeuer auch sagen würde, in der Theorie zumindest, ist es ja so, dass die Techniken folgende sind, dass wir einerseits jetzt nicht eine erweiterte Ansässigkeitsbesteuerung haben, was jetzt auch jetzt nichts völlig Neues ist sozusagen als Idee. Nur die Abschirmwirkung in fortgelagerten Ebenen wird dann ignoriert, also wäre irgendwie zugerechnet. Und dann haben wir noch die Hinzurechnung, die UTPR, die SES, die ist ein bisschen umstrittener. Da wäre es geschickter gewesen, das vielleicht eher so als Abzugsbeschränkung auszugestalten. Aber letztendlich sind es verschiedene Techniken, die man in gewisser Hinsicht nicht ganz unbekannt sind sozusagen. Sie sind aber halt sehr komplex in ein Gesamtpaket, das, ich glaube, allen wenig Freude bereitet, zusammengeschnürt worden. Braucht man dafür mehr demokratische Legitimation? Ja, haben wir hier nicht hinreichend viele. Nun ja, wenn ich mich nicht entsinne, war die Mindestbesteuerung doch so ein bisschen das eines der Prestigeprojekte der damaligen Bundesregierung, ne, von Herrn Scholz auch irgendwie persönlich so ein bisschen mit befördert, dem Bundeskanzler. Und darum würde ich mal sagen, die politische Legitimation, zumindest in Deutschland, ist jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Also es wurde immerhin auf höchster Ebene behandelt. Es wurde auch kam auch ab und zu mal in der Tagesschau, ist auch ein gutes Sensorium, wenn was mal in der Tagesschau kommt, ist es etwas, was vielleicht sogar politisch ein bisschen mehr im Diskurs ist. Überhaupt die Fachzirkel, das war bei den BEPS-Skandalen so, hier auch kurz, da haben wir schon so ein bisschen was. Die Frage ist jetzt nun, die Details, wie das Ganze ausgestaltet wird, ist natürlich super wichtig für uns als Steuerleute, also da das jetzt nicht falsch verstehen, aber für den Bürger sozusagen, der sich so überlegt, Mindestbesteuer, will ich das, sollen alle internationalen Unternehmen mindestens 15% war es, glaube ich, der Punkt sozusagen zahlen. Ist das sozusagen, ist das so gut, irgendwie in Anführungszeichen? Das ist vielleicht so das Grundlevel, über das man dann vielleicht erstmal reden muss. Und dahingehend wird sich eine demokratische Legitimation, einen politischen Willen da auch gegeben haben. In den Details natürlich die Frage, da steckt der Teufel dann und da bestehen die großen Probleme. Wie schaffen wir es da auch, eine demokratische Rückkopplung zu haben in der Fachwelt? Und da stößt es natürlich dann an Grenzen. Aber die Frage haben wir nicht wieder Doppelstandards. Stößt ja auch nicht im nationalen Steuerrecht an Grenzen. Ne? Auch die nationalen Steuerpflichtigen, die haben vielleicht so grobe Vorstellungen, irgendwie hier der Steuersatz und sonstige Abzüge. Aber die Details, in denen der Teufel steckt, die sind dem normalen Bürger auch nicht so bewusst. Und also, ich will das jetzt nicht schönreden, also da gibt es Defizite. Da gibt es auch Defizite, weil das deutsche Steuerrecht relativ komplex ist, weil die Deutschen auch gerne Einzelfallgerechtigkeit wollen und eher komplexe Regeln. Und da sind wir vielleicht auch nicht allein als Deutschen. Aber haben wir hier nicht dann einen Doppelstandard, jetzt nur die Mindestbesteuerung sozusagen rauszupicken? Obwohl die auch wirklich ein unangenehmes Gesamtpaket geworden ist.
Was die ketzerische Frage aufwirft, haben wir genügend Steuerkompetenz im Parlament?
Ja, gut, die kann ich beantworten, das ist garantiert nicht der Fall. Ist denn aber die Legitimität nicht eigentlich unstreitig? Denn jedes DBA, was verhandelt wurde durch Christoph und seine Kollegen, muss am Ende durch den Deutschen Bundestag verabschiedet werden. Und natürlich, die Abgeordneten können auch mit Nein stimmen. Die Umsetzung der Richtlinie, also fangen wir mal, der zweite Schritt ist, Musterkommentar und die Interpretation, braucht er überhaupt eine Legitimierung? Weil am Ende geht es um die Interpretation, und wenn man mit der Interpretation des Musterkommentars nicht zufrieden ist und welcher vielleicht durch die Finanzverwaltung angewendet wird, dann kann man zum Gericht gehen und das Gericht entscheidet darüber und behandelt den Musterkommentar in der Form, wie es ihn behandelt. Da kann man auch trefflich drüber streiten, aber wenn es einem nicht gefällt, kann man Aufsatz schreiben, kann auch berücksichtigt werden. Ja, ist ein bisschen ketzerisch, aber ich verkürze mal an der Stelle.
Habe ich auch einen Aufsatz geschrieben.
Ja, sehr, genau, so. sehr gut. Anders ist es so ein Stück weit, weil die Kette da länger ist, wenn es darum geht, dass wie im Bereich der Mindeststeuer dann auch noch es um die Umsetzung von Richtlinien geht, weil es eben einen zusätzlichen Schritt in der Mitte gibt. Ja, da können wir auch in die, kann man reinhören in die Folge mit Udo Di Fabio, die wir mal gemacht haben, wo ich ihm die Frage gestellt habe, wenn denn die Einstimmigkeit mit Blick auf direkte Steuern vielleicht in den europäischen Verträgen verändert würde, was würde das eigentlich bedeuten? Er hat das nicht klar beantwortet, aber ich meine schon verstanden zu haben, dass er sagt, dann hätten wir womöglich dann doch ein Problem, weil das Haushaltsrecht dann irgendwie doch arg eingeschränkt wäre in Deutschland. Aber hier haben wir eine besondere Situation, denn wenn jetzt das nationale Parlament sagen würde, ich stimme diesem Umsetzungsgesetz nicht zu, gäbe es andere Zwänge, die sich Deutschland aussetzen würde. Mit Blick insbesondere, wenn es um entlastende Sachen ginge, dass die dann unmittelbar gelten könnten auf einer Richtlinie und so weiter und so fort. Aber eigentlich auch da ist es so, Das nationale Parlament muss zustimmen. Insofern ist doch die Legitimität eigentlich unstreitig, weil man kann immer sagen, das Parlament hat zugestimmt. Warum geht es so sehr um diesen Prozess, wenn wir doch am Ende eigentlich völlig klar sind, dass es die gibt, die Legitimation? Was macht diesen Prozess so bedeutsam? Ist das wirklich wichtig, dass man hier viele anhört? Wenn man sagt, okay, es gibt ja eine andere Öffentlichkeit vielleicht noch im Internationalen, dass da Verbände mit berücksichtigt werden. Auch damit setzt du dich ja auseinander, Matthias. Vielleicht kannst du dazu nochmal ausführen.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Wir sind jetzt gleich drauf gesprungen, was an dem Prozess, der das Ganze, diese ganzen Abkommen, Projekte und so weiter kreiert, was daran vielleicht aus Legitimationsgesichtspunkten problematisch ist. Als Schlusspunkt haben wir immer einen Legitimationsakt durch das Parlament, das letztendlich einem DBA zustimmt. Auf europäischer Ebene ist es noch ein bisschen komplizierter. Das ist natürlich bei den Mindestbesteuerungen, ATAD und so weiter, das ist die Besonderheit, dass erst auf europäischer Ebene eingetütet wird und dann letztendlich bei uns so ein Umsetzungszwang entsteht auf nationaler Ebene. Das kann man natürlich auch kritisch sehen. Andererseits hat das Bundesverfassungsgericht auch gerade mit den Migrationsverantwortungen auch Maßstäbe gesetzt, dass das Parlament auch theoretisch zumindest verhindern könnte, dass ATAD, Mindestbesteuerungsrichtlinie und so weiter beschlossen wird, weil die Regierung, bevor sie dann in Brüssel am Tisch zustimmt, dann auch hier letztendlich das Plazett einholen muss. Daher haben wir hier immer eine Beteiligung des Parlaments und eine Art finalen Legitimationsakt. Und daher ist es auch schon mal richtig, um den Maßstab noch mal ein bisschen gerade zu rücken oder ein bisschen in Perspektive zu nehmen, dass wir natürlich hier eine grundsätzliche Legitimation haben und es praktisch jetzt nur noch darum geht, reicht dieser Abschlussakt oder brauchen wir davor noch mehr inhaltliche Legitimation? Und natürlich wird immer gesagt, ja, das ist so eine Art Friss- oder Stirb-Entscheidung letztendlich. Man muss das sozusagen dann absegnen, abnicken und hat nicht so die Alternativen. Kann man dir erstmal fragen, Florian, wie du jetzt gesagt hast, es gibt natürlich Alternativen, aber vielleicht sind die auch häufig so unattraktiv, dass man sie gar nicht in Betracht zieht, weil wir ohne internationale Kooperation im Endeffekt dann halt schlechter darstellen. Ohne Europäische Union, ohne verschiedene Vereinheitlichungen hätten wir ganz viele Handelshindernisse, hätten wir gar nicht diesen Volumen an internationalem Handel. Also die Alternativen, die Butner sozusagen, die ist immer relativ schlecht. Und daher ist das Abnicken, was man vielleicht kritisch sehen kann, vielleicht auch ein Eingeständnis, dass es doch der beste Ergebnis ist im Vergleich zu dem, was wir haben. Die Verhandlungsprozesse auf internationaler Ebene kann man natürlich immer fragen, wurden die jetzt geschickt geführt, wurden die weniger geschickt geführt? Und da ist natürlich das Besondere, dass diese Verhandlungen von der Exekutive geführt werden. Aber ich hatte mich dann auch ein bisschen damit in meinem Beitrag beschäftigt und meine, dass es eben einen Unterschied macht, was die was das Parlament macht und was die Exekutive in diesen Verhandlungsprozessen macht. Das Parlament versucht ja so einen im öffentlichen Diskurs ein Volontaire General zu bilden, also sozusagen was der Volkswille zu bestimmen. Und diesen Diskurs, dieses Bestimmung des Volkswillens kann man meines Erachtens nicht auf die nationale Ebene übertragen. Wir haben keine Weltgesellschaft, kein Weltparlament. Es fehlt an dem überlappenden Konsens, würden Habermas und Rawls sagen, um zu sagen, wir können wirklich kosmopolitisch jetzt über das Steuerrecht sozusagen und die gute Gesellschaftsgestaltung, Umverteilung diskutieren. Daher haben wir diese nationalen Auffassungen, diesen nationalen Volontiergeneral, die muss man dann bei solchen Verhandlungsprozessen zusammenbringen und dann muss man die versuchen anzugleichen. Und daher ist es wichtig, dass wir jeweils einen Verhandlungspartner, einen Fokus haben pro Land, der diesen nationalen Kompromissbildung einbringt und dann eine neue internationale Kompromissbildung startet. Und in diesem Verhandlungsprozess wird das Ganze dann angeglichen. Und darum ist es, denke ich, richtig, dass nicht die Parlamente sozusagen jetzt irgendwie das zusammenverhandeln, das geht schon irgendwie institutionell nicht wirklich, sondern dass die entsprechenden Verhandlungspartner aus der Regierung dann als Scharnier nach außen das Ganze machen. Jetzt kann man durch die Frage stellen, können wir diesen Verhandlungsprozess anreichern, noch um mehr Habermas, mehr Deliberation? Und das gibt es sicherlich natürlich. Und das ist vielleicht auch der Punkt, wo man versuchen kann, gerade bei Mindestbesteuerung oder bei solchen komplexen Sachen noch etwas reinzubringen. Aber diese Deliberation ist natürlich sehr, sehr fachbezogen. Ne? Wenn wir alle Aufsätze dazu schreiben, was gut und ist, dann ist es auch eine Art von Input, expertokratischer Input sozusagen, der auch jetzt erstmal nicht schlecht ist. Aber etwa nichts, was man jetzt sozusagen mit der normalen demokratischen Legitimation gleichsetzen kann.
Das, Matthias, das Besondere ist doch aber in diesen internationalen Verhandlungen, der internationalen Steuergesetzgebung, sage ich mal, dass, wenn ich das Parlament mitnehmen möchte, eben weil ich ja sozusagen immer mehr Ebenen aufbaue und der Prozess sich immer verstetigt und wenn ich dann am Ende Ja oder Nein sage als Parlament, ich mit irgendwelchen Folgewirkungen zu kämpfen habe, weil alle anderen 140 Staaten mitmachen, dass sich das doch strukturell eigentlich vorverlagern müsste. Ich müsste doch eigentlich im Sinne eines Verhandlungsmandates möglichst frühzeitig sagen, lieber Bundestag, schickst du mich überhaupt los in diese Richtung? Ich habe als Exekutive Folgendes vor. Mein Assessment des Ganzen ist, es passiert das Folgende. Ist das für euch in Ordnung? Und dann zurückkommt auf die Mindeststeuer. Ich würde dir zustimmen, dass das prominent war. Und ich meine, der damalige Unterabteilungsleiter Martin Kreinbaum war irgendwie Person des Tages im Handelsblatt. Also, dass das nicht diskutiert wurde, ist, glaube ich, kann man nicht feststellen. Und das war ja letztlich eine deutsche Idee. Das heißt, wenn irgendwer im Bundestag gesagt hätte, wir wollen das nicht, also sozusagen kann man zumindest negativ abgrenzen, dass das zumindest nicht legitimiert war. Aber müsste man nicht sagen, ich muss dann praktisch weg von diesem Gedanken, Demokratie ist, wenn am Ende eine Mehrheit Ja sagt, hin zu einer viel früheren Beteiligung? Ich hatte dich jetzt gerade auch so verstanden, dass das ja, zum Beispiel haben wir ja vor den EU-ECOFIN-Gipfeln und alles Mögliche auch immer eine Regierungserklärung. Da kann man ja an mannigfaltige Sachen denken, dass man einfach viel früher beteiligen muss. Was könnten die Folgen sein? Bevor man sich dann am Ende findet mit einem Lamentum, so wollten wir das aber nicht.
Das finde ich, ist ein völlig überzeugendes Argument, denn wenn, wie ich zuvor schon dargestellt habe, es ja nicht ernsthaft in Frage gestellt werden kann, dass es eine Legitimität für die Entscheidung gibt, weil die gibt es durch eben das Parlament, was dazu entscheidet, geht es doch dann wiederum um den Prozess. Jetzt können wir sagen, ja, aber national interessieren sich doch die Bürger und die Öffentlichkeit auch nur sehr eingeschränkt dafür. Ja, was denn da verhandelt wird. Und meine gut, da gibt es dann manchmal einen Diskussionsentwurf und dann gibt es einen Referentenentwurf und dann gibt es einen Regierungsentwurf dann wird das in Lesungen im Parlament behandelt. Ja, aber wenn wir ganz ehrlich sind, die allermeisten Bürger registrieren das ja auch nicht und ich würde das auch auf mich spiegeln. Ich spiegel das vielleicht für den steuerlichen Bereich, aber für ganz andere Politikbereiche ebenso wenig. Ja, das ist, glaube ich, nicht ungewöhnlich, sondern das ist völlig normal. Diese Kritik, die hier vorgetragen wird, ist doch aber eigentlich eine, die aus einer Unzufriedenheit rührt mit Blick auf die Output-Legitimierung, die Matthias angesprochen hat. Nämlich, wenn die Lösungen nicht gut genug sind, dann wird der Prozess und überhaupt das grundsätzlich in Frage gestellt. Ja, das ist doch, glaube ich, der Reflex, der damit einhergeht. Und Christophs Vorschlag, den finde ich geradezu überzeugend. Dann lasst uns doch zu Beginn anfangen und zu sagen, wenn die Exekutive hier verhandelt, dann holt sich die Exekutive das jeweilige Mandat nochmal gesondert ab und informiert die Politik stärker. Und dann ist es Aufgabe der Politik, darüber auch zu sprechen. Das ist natürlich so wahnsinnig kompliziert und technisch kompliziert und der ein oder andere Abgeordnete wird sich damit auch schwer tun im Interview, ja. Aber das ist dann, glaube ich, auch Aufgabe der Politik, die Bürger hier mitzunehmen und nicht so sehr Aufgabe der Verwaltung. Oder sehe ich das falsch? Das ist jetzt vielleicht eine Frage an Christoph und Matthias, aber wir fangen mal lieber mit Matthias an.
Wie das sehen, guter Hinweis, Christoph, dass wir natürlich vorher eine Rückkopplung brauchen und idealerweise haben zwischen der Exekutive und der Legislative, was in welche Richtung dann verhandelt werden soll. Jetzt bist du natürlich näher dran, wie diese Rückkopplung tatsächlich geschieht. In Europa haben wir sie gesetzlich auch vorgesehen durch Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen. Bei sonstigen völkerrechtlichen Verträgen und im Steuerrecht, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage oder dass ich alles im Schirm habe, ist es ja dann eher informell sozusagen, dass es nicht gesetzlich vorgegeben ist, dass das Parlament irgendwie informiert werden muss, aber dass nach meinem Eindruck halt auf der Arbeitsebene, auf Fachpolitik es doch entsprechende Diskussionen gab. Und ich vermute jetzt auch mal stark, dass auch bei der Mindestbesteuerung es, bevor es da oder während den Verhandlungen es dann auch Rückkopplungen gab und die Leute in den Regierungsfraktionen zumindest oder die Fachpolitiker dann schon ungefähr wussten, in welche Richtung das geht und natürlich auch dann ihr Input geben konnten und auch sagen konnten, was ihnen vielleicht nicht so gefällt. Dass es durch die Auslagerung in die OECD, durch diese Kompromissfindung auf internationaler Ebene natürlich dann das Ergebnis, was da rauskam, nicht so ganz dem entsprach, was man vielleicht ursprünglich sich gedacht hatte oder es dann halt sehr verkompliziert wurde, ist sicherlich dann ein anderes Problem. Aber ich vermute mal eigentlich, dass es durch dieses Input auch hier gab. Aber vielleicht das zu institutionalisieren und zu sagen, okay, was in Europa gilt, sollte auch in solchen gehobenen, internationalen, belastenden Projekten gelten. Das finde ich ein guter Gedanke.
Ich glaube an der Stelle, also das hat mich auch wirklich schon überzeugt, dein bisheriger Vortrag, Matthias, und dein Votum dafür, dass eine ausreichende demokratische Legitimation besteht. Das habe ich ja nochmal im Finanzausschuss mal zusammen mit Achim anders formuliert. Ich glaube, wo mein Störgefühl ganz stark herrührt, ist, die Zügel aus der Hand zu geben. Also ich glaube, das, was wir jetzt haben, ist jetzt mit Blick auf die Mindeststeuer gerade mal, ne, schon in Ordnung. Nur sozusagen das, der nächste Schritt war ja, es dann im Rahmen einer Richtlinie zu verfestigen, was ja aber auch legitimiert war, weil Deutschland ja auch in dem Moment dafür gestimmt hat, dass es diese, also für diese Richtlinie gestimmt hat. Und dort aber diese Öffnungsklausel wiederum ist, dass alles, was die OECD zukünftig macht, bezogen auf diese Richtlinie dann gilt und man sich daraus eigentlich so ein bisschen die Möglichkeit genommen hat, selber nachzuschärfen oder anzuwenden, wie man das für richtig hält in dem Moment. Aber vielleicht, Christoph lacht schon, du hast da sicherlich auch eine Meinung zu, aber vielleicht platziere ich es auch erstmal bei dir, Matthias, was du sozusagen von diesem, ich gebe das aus der Hand und jetzt kann ich hier eigentlich gar nicht mehr richtig frei agieren und sagen, das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Und vielleicht noch einen Gedanken dazu für die demokratische Legitimation. Was wir auch bei den internationalen Organisationen sehen, vielleicht oder vielleicht auch nicht, aber was so meine Vermutung ist, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Amerikaner gucken, die ja ein großer Sponsor der OECD sind und sich in den letzten Jahren ja doch durch die eine oder andere Sonderlösung hervorgetan haben, ob das nicht auch problematisch ist.
Da bin ich auch nicht sehr glücklich darüber. Also grundsätzlich, dass es auf europäischer Ebene in der Richtlinie gegossen wird, ist natürlich auch ambivalent. Richtlinie mit Einstimmigkeitserfordernis sozusagen ist ja auch dann sehr anfällig für Vetospieler. Aber andererseits haben wir natürlich auch eine einheitliche Umsetzung dann in Europa, was ja auch wieder Vorteile hat. Diese automatische Anpassungslösung finde ich auch unglücklich. Generell ist die EU ja bei BEPS generell immer sehr schnell vorgeprescht, so ein bisschen als Musterschüler, und hat das alles schon mal bei sich in Stein gegossen. Ob man sich da nicht teilweise auch natürlich einerseits ein Zeichen setzen wollte, aber sich andererseits auch in welchen Spielräumen begeben hat, das ist eine gute Frage. Also ob das immer die geschickteste Lösung war, weiß ich nicht. Wahrscheinlich müsste man das Richtlinienrecht auch überdenken, ob man nicht doch, auch wenn Uli Fabio da Bedenken dagegen hat, nicht zu Unrecht, ob man dann doch vielleicht auch überlegen muss, ob man hier auf eine qualifizierte Mehrheit irgendwann kommen kann, was steuerliche Richtlinien entgeht, oder zumindest, was auch mal ein Vorschlag war, ich glaube von Wolfgang Schön, dass man sagt, zumindest Aufhebung oder Änderung sozusagen dann mit einer qualifizierten Mehrheit. Dass man vielleicht nicht was völlig Neues in die Welt setzen kann, aber dann ändern kann, um da ein bisschen flexibler zu werden. Wobei natürlich die Gestaltung dann kommt, dass man als Änderung was Neues reinbringt. Also das ist auch schwierig abzustellen, ja. Die OECD selbst ist natürlich einerseits vom Output her hat sie ja viele gute Sachen gemacht. Das will ich auch nicht schlecht reden. Ist natürlich vom Input selbst klassischerweise der Club der Industriestaaten, und die USA hat natürlich sehr, sehr großes Gewicht darin. Die OECD versucht mit dem Inclusive Framework sich mehr zu legitimieren, indem man mehr Leute einbezieht, sich so ein kleines Parlament in Anführungszeichen oder Versammlung dann dazu zu stellen. Da habe ich auch gehört, dass es, naja, so ein bisschen das Gefühl ist, hier der Sekretariat, die bestimmte Länder geben so ein bisschen die Agenda vor, die wir dann sozusagen verhandelt. Also das Gefühl der wirklichen Legitimation, des Inputs, das man da geben kann, das ist wohl von dem, was ich gehört habe, aber die anderen sind ja vielleicht, haben noch mehr aktuellere Informationen, ist so ein bisschen eingeschränkt. Was machen wir daraus? Ich befürchte, dass es natürlich einerseits sehr komplex ist, sehr technisches Wissen und daher auch ein gewisses Herrschaftswissen auch ist, der sich dann bei der OECD insbesondere auch versammelt und in den Industriestaaten. Das lässt sich nicht ganz vermeiden. Entwicklungsländer haben auch nicht die Kapazitäten, so viele Experten bei sich selbst heranzubilden und zu halten, dass sie nicht die Seiten wechseln. Was aber auch ein Problem ist, also da ist auch wichtig, Capacity Building bei allen Staaten zu machen, was auch die OECD auch macht und die UN. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Was die Sonderrolle der USA oder auch vielleicht Deutschland, auch anderer größerer OECD-Staaten angeht, da stelle ich mir die Frage, was ist die Alternative? Die USA, zumindest noch, haben sozusagen das Gefühl, auch alles im Zweifel alleine machen zu können, auch mit dem Kopf durch die Wand. Da ist so die Frage, ist es nicht besser, sie einzubinden, mit denen über solche Foren, die institutionalisiert sind, im Gespräch zu bleiben und dann Kompromisse zu erreichen, als dass man jetzt sagt, wir schmeißen die OECD auf den Müll, weil die USA macht sowieso, was sie möchte. Das ist vielleicht ähnlich wie bei NATO und anderen Sachen, wo es natürlich so ein bisschen die Selbstachtung wahren und schauen, dass es noch in gewissem Maßen funktional ist. Auch alternative Foren natürlich aufmachen, also bei der UN oder Alternativen zur NATO muss man natürlich pflegen. Aber ich glaube, die Machtverhältnisse sind halt so, wie sie sind. Manche Staaten sind eher darauf angewiesen, zu kooperieren, sich ans Völkerrecht zu halten, als andere es meinen zu tun. Ich denke, im Ergebnis ist für alle gut, wenn sie sich ans Völkerrecht halten. Die USA werden das auch schon merken oder merken es auch schon letztendlich, dass mit Gewalt und Kraft nicht alles gemacht werden kann. Und daher befürchte ich, müssen wir mit dieser Asymmetrie leben und das Beste draus machen.
Aber das mündet doch letztlich in deiner Feststellung von ganz vom Anfang des Podcasts, dass wir keine perfekte Weltöffentlichkeit haben, keinen perfekten Weltsouverän sozusagen. Und das ist die Weltöffentlichkeit, die wir haben, die Gremien EU, OECD, UN. Und ich meine, du hast es angesprochen und in deinem Paper steht das auch, More Habermas in International Tax Policy. Könnte man das dann nicht auf das Bonmot zusammenfassen? Es gibt keine richtige Steuergesetzgebung im Falschen. Und wir müssen einfach schauen, dass wir pragmatisch das Beste machen aus den Gremien, die wir haben. Und dann Schritt für Schritt schauen, ob wir die noch besser legitimieren können.
Ja, das ist sozusagen auch mein Ergebnis. Bevor wir jetzt sagen, dass es alles irgendwie, das System ist irgendwie kaputt international und wir machen gar nichts mehr, machen nur noch national unsere Lösungen sozusagen, dann haben wir doch Gestaltungsspielraum, Gestaltungs, Mitwirkungsmacht, die wir noch haben, wenn wir dann verloren geben. Daher ist das nicht wirklich eine Alternative. Man muss pragmatisch sein im internationalen Bereich. Bei der Staatssekretärtagung hat mein Kollege irgendwie dann gesagt, so, die Demokratie darf nicht an der Bewältigung internationaler globaler Aufgaben scheitern. Das war so zum Klimaschutz so ein bisschen gesagt sozusagen. Also wir dürfen jetzt nicht die Öko-Klimadiktatur ausrufen, war scheinbar die Befürchtung des Kollegen. Ich habe dann in meinem Wortbeitrag so ein bisschen ergänzt, ja, aber ist auch umgekehrt, ne? An der Bewältigung globaler Aufgaben darf die nationale Demokratie auch nicht scheitern. Und wenn wir halt das Gefühl haben, der deutsche Staat bekommt in Anführungszeichen nichts hin international, kann den Klimaschutz nicht machen, kann den Frieden extern nicht sichern wer grenzüberschreitend tätig ist, zahlt keine Steuern mehr, jetzt überspitzt gesagt sozusagen. Wenn der kleine Lohnsteuerzahler das sozusagen mitbekommt, dann wäre es ja auch ein Problem für die Legitimation des deutschen Staates. Da ist es wichtig, dass auch der Nationalstaat pragmatisch begrenzt versuchen kann, an diesen globalen Problemlösungen mitzuwirken.
Und ist es dann nicht so, dass diese Debatte, die wir heute hier abbilden, eine ist, die die Gesellschaft insgesamt aktuell prägt? Es gibt überall Kräfte, die die Legitimation von gewissen Entscheidungen in Frage stellen. Ja, weil an dem Tag, nachdem im Inclusive Framework sich, Nadja weiß wahrscheinlich die Zahl, 134 Staaten oder wie wir auch immer, sich verständigt haben, haben wir mit Martin Kreinbaum eine Aufnahme gemacht und er war noch entsprechend dieses Erfolgs in der Stimmung. Und ich glaube, wir haben gesagt, es ist ein Beispiel, dass Multilateralismus funktionieren kann. Und wer glaubt, dass man mit Multilateralismus Probleme eher lösen kann als mit nationalen Alleingängen, der ist am Ende auch von diesem Prozess überzeugt, den es dahin gibt. Weil es gibt ja eine Öffentlichkeit. Es gibt auch bei der OECD eine Öffentlichkeit. Es gibt Anhörungen, die produzieren so viele Seiten, ob man sich die alle durchliest oder nicht, ob man das gut findet oder nicht. Aber es gibt da eine Öffentlichkeit in dem Zusammenhang. Und man kann das auch in ganz vielen deutschen Zeitschriften also nachlesen, denn da ist es abgebildet. Ja? Also wer grundsätzlich mit diesem Pfad einverstanden ist und an die Lösungsmöglichkeit darüber glaubt, der wird auch diese, wie du sie nennst, Legitimität erkennen, abgeleitet vom Output, aber es gibt sie auch im Input, haben wir ja darüber gesprochen. Derjenige, der aber eher glaubt, wir müssen Probleme rein national lösen, wie auch immer es gehen mag, ich will das gar nicht wertend, ja, jetzt einordnen, der wird die Frage mit Blick auf die Legitimierung dieser Entscheidungswege stellen. Ist das, würdet ihr dem so zustimmen?
Ich weiß gar nicht, Florian, ob das so was Besonderes ist. Also zum einen, warum sollte gerade die internationale Steuerpolitik von den Verschiebungen, die wir in der internationalen Politik haben, ausgenommen bleiben? Ich meine, der Multilateralismus funktioniert in anderen Bereichen auch nicht mehr. Warum sollte es dann sozusagen ein Platz der Glückseligkeit geben bei der OECD? Und zum anderen weiß ich auch gar nicht, ob das sozusagen immer an die Grundfeste der Legitimität geht oder ob das nicht einfach eine normale Debatte über Entscheidungen ist, die, wie wir sie auch in jedem nationalen Gesetzgebungsverfahren auch haben. Und da muss man sich vielleicht einfach ein härteres Fell zulegen und akzeptieren, dass es halt nie eine perfekte Lösung gibt oder man nie jeden zufriedenstellen wird.
Nur das ist eben der zweite Schritt. Wenn mir das Inhaltliche nicht gefällt, dann gehe ich im zweiten Schritt und kritisiere den Prozess. Ja, und das versucht so ein bisschen von hinten durch die Brust, durchs Auge, da habe ich persönlich manchmal so ein Störgefühl mit, nur weil mir eine Entscheidung nicht gefällt, die vielleicht auch von der Mehrheit getragen wird, dann muss ich sie manchmal auch einfach akzeptieren, aber gut.
Das ist ein guter Punkt. Die Kritik kam ja vor allem dann mit Attac und Co., als es belastend wurde, als es sozusagen die EU-Richtlinie noch immer das Spielfeld erweiterten, kennst du den Verkehr, gab es weniger Kritik, obwohl man vielleicht aus mancher politischer Perspektive auch sagen könnte, furchtbare Globalisierung und so weiter und das schon damals hätte kritisieren können.
Aber das ist doch eigentlich ein guter Anknüpfungspunkt, dass man sagt, die Kritik, die kann ja auch wirken. Ich meine, jetzt ist der Steueromnibus vorgestellt worden. Also vielleicht dauert es einfach auf EU-Ebene sehr lange, aber dass da nichts gehört wird und kein demokratischer Rekurs stattfindet, ist ja auch nicht wahr.
In der Tat, es gibt ja so ein Schiff zurück. Man kann es auch ja in generelle größere Wellenbewegungen setzen. Ich muss auch den EuGH mit einbeziehen. Erst ganz viele Richtlinien, die liberalisiert haben. Der EuGH-Schwung hat liberalisiert, hat man gemerkt, oh, es ging vielleicht Anführungszeichen zu weit. Dann hat der EuGH-Schwung sich ein bisschen angezogen, gab es andere Richtlinien, jetzt geht es vielleicht wieder das Pendel zurück. Und man versucht es irgendwie, sich an der Mitte anzunähern, die natürlich...
Wir hatten Richtlinien, die haben im Wesentlichen den Steuerpflichtigen Vorteile verschafft. Dann hatten wir so ein paar, die begründeten eine zusätzliche Besteuerung. Ja, und jetzt schwenkt das Pendel wieder um, was viele begrüßen. Ich würde auch dazu zählen. Man muss das vielleicht tatsächlich im längeren Horizont betrachten.
Das ist ja eine schöne Demokratie, ein lernendes System, Fähigkeit zur Selbstkultur.
Herrlich. So. Wenn das nicht Lust macht, diesen Beitrag zu lesen, was sonst? Wir haben leider heute keine Veröffentlichungstipps, außer natürlich diesen Beitrag zu lesen. Wie kriegt man den eigentlich am besten, indem man das Werk kauft? Richtig, Matthias?
Ich befürchte schon, bei der IBFD den Sammelband kaufen. ist leider nicht bisschen Open Access verfügbar und
Qualität hat seinen Preis.
Willst du es nochmal so in die Kamera halten und dann machen wir einen Screenshot?
Ja, gerne.
Oh, wer
warte,
kann...
Warte, ein bisschen mehr in die Mitte, ja? Noch mehr. So, und jetzt mache ich den Screenshot. Ab. Warte, ich muss nochmal, ich mache ein blödes Gesicht. Okay, bis dann. Ich schick's in die Gruppe.
So. Aber wir haben Schlussfragen, und zwar gleich drei Stück. Eva würde sagen, unsere legendären Schlussfragen. Und in der Verteilung, wenn ich das richtig sehe, macht Nadja die erste.
Ja, lieber Matthias, was sagst du? Effizienz oder Gerechtigkeit?
Okay. Also meine Dissertation habe ich aus guten Gründen genannt, internationales Steuerrecht zwischen Effizienz und Gerechtigkeit. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann würde ich sagen Gerechtigkeit, wobei im Rahmen der Gerechtigkeit dann auch Effizienz bei Rawls und auch bei mir eine Rolle spielt und wichtig ist.
Geborener Diplomat.
Ja, deswegen sind das ja
die Juristen.
Ja. Wir haben ja viele Gäste, die auf unsere Oder-Fragen mit Und aber antworten. Nummer 2, Input oder Output-Legitimität?
Ja, auch hatten wir ja schon die Verbindung eingemacht, grundsätzlich Input. Aber ohne jedes Output, oder anders gesagt, wenn irgendwas kein Output leistet, wird auch keiner Input machen. Also wenn wir das Gefühl hätten, Deutschland bekommt nichts gebacken, sozusagen auf der nationalen Ebene, dann würden die Leute auch keinen Input mehr geben.
Und zuletzt OECD oder UN?
Ja, vom Input her die UN, vom Output her die OECD. Auch in meiner Dissertation sage ich auch, dass wir gut ist, beides zu haben als konkurrierende Foren. Ja, aber vom Input UN, vom Output die OECD. Ja, das trifft vielleicht.
Perfekt. Ist das okay? Antworten auf drei Fragen, die Juristen unter sich.
Ja. Sehr schön.
So, Christoph, und jetzt obliegt es dir die erste Verabschiedung als Gastgeber dieser Ausgabe unseres Textquartetts.
Vielen Dank, Matthias, für diese Lehrstunde in Demokratie und internationaler Politik. Wir verabschieden uns damit von dieser Folge des Textquartetts. Wir freuen uns gerne über Feedback und Themenvorschläge an textquartett@nwb.de und wünschen allen einen schönen Tag.
Ich bedanke mich auch. Fand es keine Lehrstunde, sondern eine schöne Diskussion. Hat mir Spaß gemacht und vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.